Herzlich willkommen zu Users Lounge, dem Podcast, bei dem IT und Datenschutz im Fokus stehen. Egal ob Security, digitale Infrastruktur oder die neuesten Datenschutzherausforderungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist René Gebhardt.
Und ich bin Michael Kornmann. Gemeinsam analysieren wir reale Fälle, diskutieren aktuelle Entwicklungen und zeigen, welche Auswirkungen IT und Datenschutz im Alltag und in Unternehmen haben. Praxisnah, verständlich und mit einer Prise Expertenwissen.
Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der Users Lounge. Wir sind jetzt in Episode 49. Ja, genau.
Ja. Hi, Guten Morgen, grüß dich, René. Ich wollte einmal, wenn ich es weiß, wollte ich es auch mal vorpreschen. Sonst bin ich immer der es nicht weiß und es nicht auf die Kette kriegt. Jetzt einmal wollte ich auch sagen, juhu, wir sind in 49.
Ja, genau. Deswegen, nächstes Mal haben wir schon so ein kleines Jubiläum, aber ja, dazu kommt dann noch mehr. Aber ja, wir sind in Folge 49 und haben uns für heute auch wieder ein Thema ausgedacht. Mal ja nicht zwingend rein IT-technisch, also ein Sicherheitsthema oder so, sondern eher ein Management-Thema. Aber da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Vorweg würde ich gerne wieder auf die News eingehen. Und da kannst du mir ja dann zwischendurch mal melden, hey, habe ich gehört oder ist voll an mir vorbeigegangen? Ist
komplett an mir vorbeigegangen. Schieß mal los.
Ja, starten wir mal einmal mit Google. Android 16 hat eine kritische Sicherheitslücke.
Komplett an mir vorbeigegangen.
Das ging irgendwie zu schnell. Nee, da ist es halt so, auch wie in vielen Sicherheitslücken momentan, Remote-Code-Ausführung war da möglich, ohne dass dein Nutzer irgendwie interagieren musste. Patches raus, bitte Update installieren. Ja. Nächster Punkt, WordPress. Das Theme Alone wird momentan massiv angegriffen. Mhm.
Ganz, ganz wichtig, wenn ich halte ja hier die Apple-Fahne hoch, nicht nur Android hat ein Upgrade reingemacht, Apple hat auch das Punkt 6 Release rausgeschossen für macOS, iOS, watchOS, tvOS etc. pp. Und da geht es auch mehr um Sicherheitslücken als um Funktionsupdates. Also die sind jetzt so kurz, die haben im September, kommen in die neuen Phones rein, da gehen die ja in die 26er Versionisierung rein, aber die haben jetzt in der aktuellen Version noch ein Punkt 6 Release rausgebracht, was in aktuelle Sicherheitslücken schließt. Von daher auch da dringende Empfehlung, auch da bitte, bitte, bitte alle Apple-User, zieht eben mal eure Handys und eure MacBooks und eure iPads und Uhren nach oben, weil es war auch ein Thema, genau wie es jetzt hier oder sehr ähnlich, wie du es bei Android gesagt hast, es war halt eine kritische Lücke, war im WebKit drin und WebKit wird halt auch im Browser und überall auch auf der Uhr und überall eingesetzt und hast halt einfach das Thema, dass da die Türen auf waren. Von daher auch Apple bitte updaten, nicht nur Android.
Schön, dass du es gesagt hast.
Dankeschön. Ich muss ja, was fair ist, muss fair bleiben. Also ich spreche zwar immer so für Apple schon. Und das ist auch alles cool, aber auch da gibt es Lücken.
Ja, also geschützt ist man da bei keinem Anbieter. Von daher, ja. Gut, dann, wie gesagt, WordPress Theme Alone wird halt massiv angegriffen. Da ist es halt so, es gab da auch die Möglichkeit der Code-Injektionen. Und da gibt es jetzt mittlerweile über 120.000 dokumentierte Angriffsversuche. Und das, bevor die Lücke halt wirklich geschlossen wurde.
Ja. Kennst du das Alone-Theme? Hast du damit schon mal gearbeitet? Ist dir das bekannt? Bei mir jetzt wieder, du hast mich ja gefragt, noch nie gehört. Also das ist so ein Theme, das ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen.
Muss ich leider sagen, nein. Oder was heißt leider? Nein, ja. Ich habe damit nicht gearbeitet. Es ist aber momentan einfach ein Riesenthema im WordPress-Bereich. Es scheint ein sehr beliebtes Theme zu sein. Wie gesagt, ich selber habe es nie genutzt. Ich habe da halt andere Vorlieben. Da hat ja jeder irgendwie so seine Lieblinge, sage ich mal. Und nein, kannte ich nicht, aber ist auf jeden Fall jetzt ein Thema. Bedeutet auch wirklich für alle Administratoren der Websites, wo dieses Theme zum Einsatz kommt, bitte updaten. Im schlimmsten Fall droht halt wirklich feindliche Übernahme der Website, so möchte ich es mal sagen.
Und auch da gilt kein Backup, kein Mitleid.
Absolut, genau. Aber das Backup alleine ist es halt nicht. Also selbst wenn man Backup wieder einspielt, bitte Updates installieren. Aber was Michael vor ein paar Wochen schon gesagt hat, da auch nicht in die Situation verfallen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Blend-Auto-Update und kontrolliere gar nichts mehr. Nee, das hilft am Ende auch nicht, wenn man keine Backups macht.
Ja. Vielleicht, du triggerst mich gerade an, vielleicht sollten wir, meldet euch mal, ja, sagt gerne mal Bescheid. Wir haben einen ziemlich coolen WordPress-Nerd an der Backe und bei uns in der Bubble drin, wenn euch das Thema mit WordPress, Updates, Backup-Strategie, wie date ich ab etc. pp., wenn das für euch von Interesse ist, lasst gern mal einen Kommentar da, meldet euch mal bei uns und dann würden wir den Johannes mal zu uns holen und würden ihn mal zum Thema WordPress ein bisschen löchern, wenn es für euch interessant ist.
Bisschen was. Ja, ihr könnt euch sehr gerne melden, wir machen es doch. Egal, ob
auch wenn sich keiner meldet.
Irgendwann mal. Ja. Das macht ja Sinn. WordPress ist einfach mittlerweile ein Tool, was sehr, sehr häufig genutzt wird, sehr weit verbreitet ist. Das macht absolut Sinn, dass wir da mal drüber sprechen. Ihr könnt euch aber trotzdem gerne melden, welche Themen da für euch interessant sind. Dann können wir den Schwerpunkt auch ein bisschen darauf legen, dass wir da mal einfach schauen, ja, dass ihr auch wirklich die Infos bekommt, die ihr gerne hättet.
Genau. Sollte sich der Johannes den Podcast von uns gerade anhören, Johannes, melde dich bei mir. Es gibt ein Gutschen, wenn du dich jetzt meldest. Passwort ist Users Lounge Folge 50 oder irgend sowas. Also solltest du es hören, melde dich bei mir. Es fällt was ab für dich. Können wir mal gucken, ob er hört.
Okay, das ist zum Glück dein Deal, da bin ich raus.
Ja, ja. Johannes ist Hamburger, das ist mit einem Flens und einem Fischbrötchen immer sehr gut erledigt. Da fahre ich freiwillig hoch.
Okay. Ja, hört sich ja simpel an.
Ja.
Ne? Männer sind ja eh simple Geschöpfe, dann passt das schon.
Genau. So, weiter im Text, bevor wir uns verquatschen.
Jo, SharePoint. Ja, wir haben über die Geschichte gesprochen, die Angriffsfläche, die da aktuell da ist, über die also auf der On-Prem-Lösung. Da jetzt die dokumentierten Fälle, die häufen sich immer mehr. Das heißt, ja, die Sicherheitslücke, wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Ja. Man merkt jetzt halt wirklich, dass der Druck da steigt. Also lasst euch da bitte keine Zeit. Updatet den ganzen Kram und wartet nicht, bis ihr irgendwann mal betroffen seid. Das Schlimme dabei ist ja, man kriegt ja gar nicht mit, dass man betroffen ist. Es passiert einfach im Hintergrund, sieht nach vorne hin alles toll aus. Klar, irgendwann ist der Punkt gekommen, dann merkt man es dann doch. Aber bis es soweit ist, kann hintenrum im System einfach schon eine ganze Menge passieren, was man halt nach vorne hin nicht wahrnimmt. Und ja, kommt da bitte nicht in die Situation, dass ihr da einfach zu lange wartet. Und Microsoft hat da auch eine Empfehlung rausgegeben, nicht einfach nur einen Patch zu installieren und zu gucken, dass es dann jetzt auf dem aktuellen Stand ist, sondern schaut auch bitte, dass ihr eine aktive Log-Analyse habt, gegebenenfalls sogar eine forensische Untersuchung laufen lasst, damit ihr da auch wirklich auf der sicheren Seite seid, dass da nichts im Hintergrund schon geschehen ist oder im Gange ist. Also selbst nach dem Update solltet ihr das mal machen, einmal die Logfiles prüfen, damit ihr halt seht, ob da schon was gelaufen ist. Weil im schlimmsten Fall ist das System schon kompromittiert und trotz Update ist da schon eine Hintertür geschaffen. Das kann alles passieren. Also nicht sicher fühlen, nur weil man das Update installiert. Wenn man früh dran war, kann das geholfen haben, aber um hundertprozentig safe zu sein, bitte trotzdem die Kontrolle nochmal durchführen. Ja, da mal was Statistisches. Wir haben jetzt ganz, ganz oft über Ransomware gesprochen. Auch, dass es halt so ein riesen Markt quasi ist. Und da sind jetzt auch mal Statistiken rausgekommen. Und es ist so, laut Sophos Report hat weltweit jedes zweite Unternehmen mittlerweile ein Lösegeld schon bezahlt. Michael, wir nicht.
Nein, also da ich wollte gerade sagen, sein. Du eins, ich zwei.
Nein, wäre mir auch nicht bekannt, hätte ich ja mitgekriegt.
Ja.
So, also, aber trotzdem, also weltweit sind es 50% so knapp und in Deutschland sind es sogar 63%.
Lass uns 5 Minuten bei dem Thema bleiben, weil das bei uns, glaube ich, ein ganz guter Trigger ist. Du hast ja zwei Themen bei solchen Angriffen. Du hast ja einmal das Thema, dein Server wird verschlüsselt. Und zum zweiten Mal ist das Thema, die Daten werden abgegriffen und die Kronen die Veröffentlichung, wenn du nicht Lösegeld, also hast ja Lösegeld, ja, das und Erpressung. Also du hast ja im Prinzip, die Daten sind verschlüsselt, zum Schlüssel hätte ich gerne Bitcoins. Oder ich habe die Daten abgezogen und ich veröffentliche sie im Darknet, wenn du mir keine Bitcoins gibst. Ganz salopp runtergebrochen. Ich überlege jetzt gerade, Server bei mir verschlüsselt wäre ziemlich easy. Ich habe eine sehr gute Backup-Strategie. Ich habe ein tolles IT-Unternehmen, was mich unterstützt. Also das Thema würde mich überhaupt nicht schütteln. Das einmal weg, einmal neu, Backups rein.
Nimm mal kurz den Namen von deinem IT-Dienstleister.
Ja, da hätte ich kein Thema mit. Aber womit ich wirklich ein Thema hätte, was wirklich ein Thema wäre bei mir, logischerweise wie bei euch wahrscheinlich identisch, wäre, wenn meine Kundendaten abgeschröpft wären und jetzt irgendeiner damit drohen würde, meine Kundendaten zu veröffentlichen, beziehungsweise die Daten, die ich von meinen Kunden verarbeite, etc. pp. Offenzulegen. Das wäre durchaus ein Thema, wo ich mich mit Lösegeldzahlungen auseinandersetzen müsste, aber ein verschlüsseltes Backup wäre jetzt ganz im Ernst, das wäre jetzt für mich kein Thema.
Ja, aber genau das ist ja genau das Thema, warum sich auch die Ransomware so entwickelt. Man hat halt irgendwann dann auch gemerkt, okay, alle sind jetzt sensibler für das Thema geworden, haben also dafür gesorgt, dass sie eine gute Backup-Strategie fahren. Dann hat man sich also darauf gestürzt zu sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir die Backups quasi mit verschlüsseln und dass wir aber auch parallel schauen, dass wir die Daten halt abgreifen, damit wir halt diese gegebenenfalls verkaufen können.
Genau.
Und das ist halt, ja, da merkt man halt, dass es ist ein reines Geschäft, so wie jedes andere auch. Ne? Kein gutes, aber es ist eins. Ja. Ich glaube, damit ist dazu dann auch alles gesagt. Also da wichtig ist halt nur, achtet bitte drauf, dass ihr da möglichst hohe Sicherheits- möglichst hohe Hürden für die Angreifer aufbaut, dass ihr möglichst hohe Sicherheitsstandards einsetzt oder anwendet, damit ihr da nicht...
Nicht nur Backup-Strategie, auch eine gescheite Firewall etc. pp. Dazu bringen. Also auch
genau, aber da gehören halt viele Dinge dazu, ja. Absolut. Und auch da gerne melden, wenn ihr da mal Unterstützung gebrauchen solltet. Ja, dann haben wir eigentlich zwei dokumentierte große Angriffe. Einmal DDoS-Angriff trifft Kommunen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also da waren es ungefähr 30 Städte und Landkreise. Also Magdeburg, Erfurt, Halberstadt, Bungenlandkreis. Da war es halt wirklich so ein DDoS-Botnet-Angriff. Also Botnet kann man sich so vorstellen, es werden Rechner weltweit übernommen, die in dieser Angriffswelle mit teilhaben. Also ne, das ist halt wie so ein gekaperter Rechner, der halt für mich diesen Angriff dann ausführt. Und der war schon so groß, dass wir 4,5 Millionen Anfragen pro Stunde hatten. Hört sich meist bei Computern nicht so viel an, ist aber doch eine ganze Menge, wenn die Systeme nicht dafür ausgelegt sind. Ja, da war dann mal schön alles offline. Es ist wohl kein Datendiebstahl passiert, aber dennoch, der Ausfall war ja da.
Ja.
Ja. Also Maßnahmen wurden eingeleitet, ich sag mal so, ein sicherheitstechnisches Thema ist es nicht. Es ist aber einfach jetzt gerade so, dass man dafür sorgen will, dass diese Ausfälle halt so nicht mehr stattfinden, weil mittlerweile die Angriffe so gehäuft sind. So, und wenn wir jetzt gerade von 30 Städten und Landkreisen gesprochen haben, dann wollen wir auch mal aufs Große gehen, weil das war dann doch noch nicht groß genug. Ein Cyberangriff am 23. Juli hat in Luxemburg dazu geführt, dass so quasi das halbe Land offline war. Auch eine spannende Sache. Also das Netz fiel aus. Internet, Mobilfunk, Notrufe, Flughafenstrom. Also das sind schon keine Kleinigkeiten mehr. Also wenn ich jetzt gerade mal mobil nicht telefonieren kann, okay, aber das sind ja dann schon wirklich Sachen, die keine Kleinigkeit mehr darstellen. Und die Ursache war halt wirklich die Ausnutzung von einer Sicherheitslücke, die dann da scheinbar irgendwo, klar, es sagt ja keiner genau, wo die Schwachstelle lag, aber irgendwo in der Gesamtinfrastruktur gab es auf jeden Fall einen Angriff, der da auch erfolgreich war und eben zu diesem Ausfall geführt hat. Krasse Sache.
Der Gruß geht raus an alle Kritis-Unternehmen.
Wir haben es letztes Mal mit McDonald's gemacht, also auch an Luxemburg, das gleiche Angebot. Ne? Also wenn da Bedarf besteht, wir unterstützen gerne.
Ja.
Okay, genug von den Schwachstellen, von den Angriffen der letzten Wochen oder der letzten Tage. Kommen wir zum Hauptthema. Und zwar sprechen wir heute mal über Datenstrategie mit BI. Mhm. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was auf jeden Fall für sehr, sehr viele Unternehmen, wenn nicht gar für alle interessant ist. Es ist immer die Frage, in welchem Umfang natürlich. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich ein Thema ist. Und es wird ja immer einfacher, ist vielleicht falsch dargestellt. Aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, um sich seine Daten so aufzubereiten, um da Erkenntnisse daraus gewinnen zu können und so weiter. Und deswegen finde ich, sollten wir mal drüber sprechen, wenn du das auch so siehst.
Hau mal rein, führ mich mal durchs Thema. Da muss ich sagen, werde ich sicherlich meine Kommentare abgeben können, aber das ist heute mal dein Lied an der Stelle. Und finde ich interessant, klingt spannend. Hau rein, schieß los, lass uns starten.
Genau. Ja, dann würde ich mal grundsätzlich damit starten wollen, was ist eigentlich eine Datenstrategie? Das ist, glaube ich, etwas, das sich viele Unternehmen fragen müssen. Was ist unsere Strategie? Weil es ist ja so, viele Unternehmen sammeln Daten, bewusst, unbewusst, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie was auszuwerten, so grob, um vielleicht mal die ein oder andere Information zu bekommen. Es ist aber trotzdem so, dass man, also bei der Datenstrategie geht es halt wirklich darum, Daten organisiert, verwaltet, so dass sie wirklich nutzbar sind. Also, dass ich darauf nachher Strategie auf meine Unternehmensziele ausgelegt wird. So rum, nicht andersrum. Ja. So, und dann habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, nee, das würde ich vorwegnehmen. So, kommen wir gleich zu. Also bei der Strategie ist halt wichtig, also warum macht man das Ganze eigentlich, wie ich gerade schon angefangen habe. Also Datenmüll und Datenwert, das muss man halt wirklich erkennen können. Es gibt viele Daten, die braucht man eigentlich nicht. Die sind so ein Mitbringsel, die sind halt da. Muss man aber nicht zwingend haben und schon gar nicht für eine Auswertung nachher. Datenwert, da muss man halt immer gucken. Ne? Also das hat ja auch mit meinen Zielen zu tun. Wenn ich ein gewisses Ziel habe, können mich Daten dazu unterstützen? Ja. So, und da ist halt immer die Frage, also wir kommen gleich auch zu, was sind da praktische Ansätze? Also wo kann man das anwenden? Aber das ist so, das muss man erstmal erkennen. Wo sind meine Daten unnütz? Und wo kann ich auch einen Mehrwert draus ziehen? Ja. So, und dann ist es halt so, also das ist das der wichtigste Punkt, wie ich finde, aus dem ganzen Thema. Das Ziel muss sein, Entscheidungen darauf, also faktenbasierende Entscheidungen treffen zu können. Kein Bauchgefühl, kein Ich glaube oder sonst was, sondern wir kommen wirklich an einen Punkt, da stehen Zahlen. Das sind die Fakten aus meinem Unternehmen.
Mhm. Und ob du so haben möchtest oder nicht, das sind halt deine Fakten. Also das ist halt das Thema, womit du dich auseinandersetzen musst, weil wenn du Daten erhebst und Daten verarbeitest, hast du halt die Gefahr, dass du was Faktenbasierendes hast und dir das wahrscheinlich eine andere Wahrheit wiedergibt, wie das, was du im Bauchgefühl hast. Aber das ist ja das Gute an der Sache. Und ich glaube, wie du das eben auch schon gesagt hast, ich glaube, ich kann eine kleine Analogie zu Google Analytics führen. Aber du musst halt einfach wissen, was will ich messen und womit messe ich's und was brauche ich, damit ich es messen kann. Ja. Also wenn ich messen will, was ich für Umsatzzahlen habe, werde ich wohl in mein ERP-System reingehen. Oder werde ich wohl mal gucken müssen, wie viele Rechnungsläufe habe. Wenn ich wissen will, wie viele Kunden ich habe, werde ich wohl mal in die Kundendatenbank reingehen müssen. Also ich muss aber wissen, was will ich denn überhaupt messen und was brauche ich, um mein Unternehmen beziehungsweise um mein Bauchgefühl durch einen faktengestützten Wert zu ersetzen. Und das ist eine super wichtige Sache. Und das ist die Krux an dem Ganzen. Und das ist das Hauptproblem, wo sich viele Unternehmen schwer tun. Weil man muss da, wie du das so schön gesagt hast, Datenmüll versus Datenwert, man muss ganz klar differenzieren und muss ganz klar rausarbeiten, was will ich und welche Daten brauche ich dazu. Und Daten, die ich nicht dazu brauche, will ich auch nicht verarbeiten. Ich fange jetzt gar nicht mit, ich mache das DSGVO-Fässchen heute gar nicht auf mit Zweckbindung etc. pp. Ich gebe da so ein klassisches Beispiel, Google Analytics. Webseite Google Analytics, habe ich regelmäßig die Diskussion. Ja, wir haben Google Analytics im Einsatz, wir wollen alles messen. Das ist so super wichtig. Sag ich, was wollt ihr denn messen? Ja, alles. Und wofür? Ei, damit wir die Webseite analysieren können. Ja, sag ich,
dann kommt nämlich nicht mehr viel, ja.
Genau, welche Daten konkret und welchen Zweck? Wollt ihr nur die Besucherdaten haben? Wollt ihr Absprungraten haben? Wollt ihr Verweildauer haben? Wollt ihr, was weiß ich, wollt ihr Facebook-Pixel etc.? Was wollt ihr denn? Ja, wir wollen alles. Sag doch, genau. Und das Kernproblem, glaube ich. Genau ist das Thema, ja.
Ja, und da ist ja die Frage, selbst wenn du jetzt sagen solltest, ja, okay, ich möchte jetzt auswerten und ich möchte die Daten haben. Was ist denn das Ziel dahinter? Also, ja. Okay, zu wissen, hier, ich habe jetzt 50 Besucher die Stunde meinetwegen. Was resultiert denn daraus, dass genau. Ich das weiß?
Ja.
Heißt das, ich will mehr, ich habe ein Ziel von 500 pro Stunde? Oder heißt das, ich will das, also wie du gerade gesagt hast, Verweildauer, ich möchte, dass sie länger bei auf meiner Seite sind. Da muss ich also entsprechend längere Inhalte schaffen, Videos, was weiß ich, irgendeine Plattform, wo sich die Leute drauf aufhalten. Dann muss, also man muss immer gucken, was man damit erreichen will. Wenn man selber Werbung schaltet, okay, ist die Verweildauer interessant. Wenn ich von meiner eigenen Website spreche, ist es für mich ja nicht interessant, wie lange derjenige ist, also da drauf ist. Es ist ja nur entscheidend, wie viele Leads werde ich daraus generieren.
Richtig.
So, das sind ja die Themen, ne? Also da muss man immer auf sein eigenes Ziel gucken.
Genau. Und wenn wir bei Zielen sind, ich habe einen zweiten Podcast, da rede ich über QM-Themen, das passt, glaube ich, ganz gut, ich streue es mal rein. In der QM-Welt rechnen wir, sagen wir, KPIs. Also wir wollen Werte haben, womit wir unseren Erfolg tracken wollen und wollen aber auch, wenn wir diese Werte nicht erreichen, Maßnahmen ableiten, um den Wert zu erreichen.
Genau.
Und welche Maßnahmen, also sag mal Anzahl der Besucher, Webseite oder was, was interessiert, also 300, 500, wenn du das in Analytics drin hast, wo willst du denn hin? Willst du 1000 auf der Webseite haben? Ja, dann wirst du nochmal was tun müssen, dann wirst du ein bisschen Werbung schalten. Aber willst du nur 100 haben, dann bist du ja mit 500 schon weit oben drüber. Also die Zahl alleine gibt dir ja keinen Indikator, sondern du musst ja einen ganz klassischen Soll-Ist-Wert-Abgleich machen. Du willst sagen, ich hätte gerne im Monat 500 Besucher auf der Webseite. Wenn das dein KPI ist und das dein Datenwert ist, den du haben willst, damit du den Erfolg von einer Webseite messen willst, ob es der richtige Messfaktor ist, ist ein anderes Thema, bleiben wir dabei. Und du hast dann nur 300, dann musst du für dich selbst die Konsequenzen ziehen und musst die Maßnahmen ableiten. Weil wenn du am Ende da sitzt und sagst, hör, war nur 300, ist mir auch egal, weiter geht's, so wie es war, dann bringt dir ja die ganze Messerei nichts, wenn du dahinter nicht konsequent auch eine Maßnahme legst. Und dann sind wir wieder bei den Dingen, die ich einleitend gesagt habe. Wenn aus dem Bauchgefühl auf einmal eine Tatsache wird, musst du selbst mit deinen Konsequenzen leben, die du dir selbst dafür gesteckt hast, sonst kannst du dir das Ganze sparen.
Das ist extrem wichtig.
Ja.
Also das ist wirklich dieses faktenbasierende Entscheidungen treffen ist, glaube ich, das ist das Allerwichtigste am BI-Thema oder eigentlich an der ganzen Datenstrategie.
Und halt ehrlich, auch lieber zwei, drei gezielte, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast, die will ich haben, die sind für mich sinnvoll, als zu sagen, naja, ich lass mich kurz beim Google-Thema bleiben, dann bin ich noch dabei. Google liefert mir auf einmal 50 Parameter, die will ich natürlich alle haben. Weil du musst ja wissen, was du willst und es macht dir auch nur Sinn, 1, 2, 3, 4, 5 Parameter zu nehmen, die aber wirklich dann für die Steuerung von deinem Unternehmen wichtig sind, die du wirklich raushaben willst. Ja, generierte Leads, Klicks auf die Kontaktseite, Verweildauer auf der Webseite, Umsatz im Unternehmen, Anzahl Kunden etc. pp. Und um das dir rauszuarbeiten und da, du musst wissen, was du brauchst, um dein Unternehmen zu steuern und dein Unternehmen dahin zu führen, wo du willst. Und das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Du brauchst das Ziel und du musst die Vorgaben haben, wo du hin willst. Und da macht es die Qualität und nicht die Quantität.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Also da kommen wir gleich auch nochmal zu. Grundsätzlich da auch nochmal ein Beispiel. Du hast jetzt Google Analytics viel genommen. Kann ich bei uns aus der Praxis erzählen, wir analysieren unsere Tickets, also unsere SLAs.
Genau.
Das heißt, wir gucken, wie lange ist das Ticket bei uns offen gewesen, bis es bearbeitet wurde. Sind wir in den SLAs drin? Ist da was eskaliert? Ist es das eben nicht? Wie lange haben wir im Schnitt gebraucht? Das ist für uns halt wichtig, um dann nachher sagen zu können, okay, und wir wollen von unseren Bearbeitungszeiten runter. Das sind die Vorgaben, da wollen wir hin, wir stehen momentan da, so und so. Also das sind so Dinge, man kann das in vielen, vielen, vielen Bereichen nehmen. Ich kann nachher noch ein paar weitere Beispiele nennen, weil ich habe das bei uns tatsächlich auch komplett umgesetzt. Von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut im Thema. So, dann, es ist halt so, wenn wir jetzt von diesen Daten sprechen, kann es auch sein, wenn wir jetzt mehrere Abteilungen haben, die Daten unterschiedlich betrachten. Das heißt, sie können unterschiedliche Werte bekommen, weil sie nur ihren Teil betrachten, aber beide haben irgendwie die Ahnung und bringen da andere Ergebnisse vor. Das kann mit einer passenden Datenstrategie oder mit einem BI eben nicht passieren. Die Daten sind immer, also die Grundlage ist immer die gleiche. Das heißt, die Zahlen, die hinten rauskommen, sind auch immer die gleichen. Es sei denn, ich betrachte sie unter einem anderen Aspekt. Aber am Ende des Tages kann es halt sein, wenn man halt da keine vernünftigen Zahlen, gut aufbereiteten Zahlen hat, dass sie halt völlig unterschiedlich ausfallen können.
Ja, du musst an dieser Stelle, ein schönes Thema, du musst an dieser Stelle exakt sagen, von welcher Quelle die Daten kommen und wie du die Daten verarbeitest. Das musst du sauber beschreiben. Weil wenn du einfach nur sagst, zieh mal Besucher von der Webseite, kann ein anderer da ganz anders danach suchen. Oder zieh mal Umsätze aus dem System raus. Das kann was ganz anderes sein. Du musst genau beschreiben, welche Datensätze, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt, monatlich, quartalsmäßig, etc. pp. Und genau, wie du die Analyse machen willst. Am besten mit einer Formel oder mit einer Funktion. Das musst du festschreiben und das musst du automatisieren. Wirst du wahrscheinlich gleich mit dazu kommen. Das muss so standardisiert sein, damit, wenn jeder, der ziehen kann, jeder, der ziehen will, muss auf ein verwertbar gleiches Ergebnis kommen, weil er die gleiche Datenquelle nutzt und das gleiche Tool für die Analyse.
Genau. Also Daten können unterschiedlich in Verbindung gebracht werden. Klar, dann kann das Ergebnis auch etwas abweichen, weil die Daten ja miteinander kombiniert werden. Aber es muss halt dann irgendwann, also wenn man damit startet, muss man sich wirklich Gedanken machen, was will ich erreichen, damit man dann auch wirklich fest einrichten kann, so und so ist das Ergebnis. Das muss natürlich kontrolliert werden. Aber nachher, wenn man ein gutes Ergebnis hat, kommt ja auch immer das Gleiche dabei raus.
Ja.
Genau. So, also Kernfragen sind dann wirklich, welche Daten brauchen wir? Das denke ich klar, hatten wir ja gerade gesagt. Wie erfassen wir und wie speichern wir sie sinnvoll? Das ist nämlich extrem wichtig. Ich habe einen Kunden, da haben wir das auch gemacht und dann fing das schon an. Die haben eine Software, da gibt es 3 Felder für den Kundennamen. Keiner weiß warum. So, grundsätzlich würdest du ja sagen, okay, ich nehme das erste Feld. Logischerweise, da schreibt man ja zuerst rein. Falsch gedacht. Es kann auch mal das dritte sein. Keiner weiß warum, aber es passiert. So, und dann hast du halt, in einem der 3 Felder steht der Name. Ja, das sind halt so Sachen, ne? Das muss man halt schon, also wenn man dann anfängt oder sagt, okay, so und so möchten wir die Daten auswerten, dann ist es natürlich auch genauso wichtig, dass Daten entsprechend auch gepflegt werden, damit sie überhaupt auswertbar bleiben. Es bringt nichts, wenn wir die Daten unterschiedlich einpflegen und deswegen sind sie nicht auswertbar. Mein Wert ist falsch, also das kann ja sein. Nehmen wir mal, das nehme ich vorweg. Da kommen wir gleich zu. Aber es gibt halt viele Bereiche, wo man halt wirklich aufpassen muss. Und da gibt es halt, die Grundlage dafür ist immer Datenpflege. Datenpflege muss sein und dann erst die Auswertung.
Genau. Und was an der Stelle, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob du es in einem anderen Thema noch machst, ich spoilere dir es jetzt einfach dazwischen für den Fall, dass es danach kommt. Grundsatz der Datenorganisation und der Datenverarbeitung. Ein Datensatz ist ein Feld. Ich mische nicht mit irgendwelchen Kommas 2 Informationen in ein Datenfeld. Es gibt ein Datenfeld, also wenn wir nachher drüber kommen, aber wenn wir klassisch von Excel reden, dann steht in jedem Excel-Kästchen exakt ein Datensatz drin. Da steht nichts drin mit einem Komma oder einem Semikolon getrennt oder mit sonst irgendwas. Da steht auch, wenn man es richtig macht, nicht der Vorname und der Nachname drin und nicht die Straße und die Hausnummer und nicht die Postleitzahl und der Ort, sondern das sind alles getrennte Felder. Sonst gehe ich nachher in der Analyse, werde ich wahnsinnig. Ich habe einmal Vorname, Nachname, einmal Nachname, sein. Vorname, einmal habe ich vor der Postleitzahl ein D, einmal habe ich es nicht. Also ich komme in die Teufelsküche. Grundsatz in der Datenanalyse und Grundsatz bei der Datenorganisation, wenn ich Datenbanken aufbaue, ein Datensatz ist ein Feld.
Ja. Ja, kann ich auch aus der Praxis sagen. Also das ist etwas. Bestes Beispiel ist, wenn du eine ERP auswerten willst und diese ERP hat ein Freitextfeld. Irgendwo an irgendeiner Stelle steht da ein Freitextfeld. Jeder schreibt da irgendwas anderes rein.
Ja.
Damit kannst du nichts anstellen, gar nichts. So, die Daten kannst du nicht verwerten. Du musst halt immer etwas nehmen, wo eindeutig klar ist, es ist immer dieser Datentyp, also immer ein Datum, immer ein Wert, war keine Ahnung was, egal was. So, da, ich muss ja auch, das Einfachste dabei ist ja, nachher, ich will gewisse Sachen filtern können. Genau. Im BI. So, genau. Das kann ich ja gar nicht, wenn die Werte nie eindeutig sind. So, ja. Dann habe ich ja nachher im Filter einfach 100.000 Werte drin. Das bringt mir nichts. Ich meine,
bleib mal bei einem ganz simplen, blöden Beispiel. Eine Abfrage, ist der Auftrag abgeschlossen? Da kannst du reinschreiben, erledigt, abgeschlossen, geschlossen, ja. Also es gibt 1000 Möglichkeiten. Aber nimmst du ein Dropdown-Feld oder machst du ein Datenbankfeld, wo du ein Ankreuzfeld machst mit ja und nein, dann wirst du in eine Logik reingezwungen, die quasi vermeidet, dass du so ein Thema hast wie in so ein Freitextfeld rein, dass jeder irgendwas reinschreibt. Der Nächste schreibt rein, abgeschlossen bis auf. Und dann steht da noch irgendwas Wichtiges hinten dran, was gemacht werden muss, was kein Mensch mehr weiß, weil er das Feld eben gar nicht mehr für sich beachtet. Also ein Datensatz, ein Feld und Daten, die ich ausarbeiten will, muss ich so vorgeben und so reintriggern, dass sie am Ende eindeutig und auswertbar sind. Das ist für mich eine ganz wichtige Kiste.
Genau. Aber das ist genau das. Das sind halt diese Themen, die wir vorab haben müssen, damit wir überhaupt da starten können.
Genau.
Dann ist es auf jeden Fall auch wichtig, wer darf diese Daten überhaupt sehen? Also die Analyse, die daraus entsteht. Und wie sorgen wir halt wirklich für die Qualität? Ja, aber das spielt ja so in die Richtung, wie wir gerade, also was wir gerade besprochen haben. Wir müssen dann irgendwie dafür sorgen, entweder, dass es keine Fehleingaben geben kann. Und wenn das wirklich nicht möglich ist, ja, dann mit organisatorischen Maßnahmen. Hast du sehr, sehr oft in den letzten Episoden angemerkt, aber es passt halt auch hier wieder. Genau. Ja, wie sieht's denn eigentlich hauptsächlich in der Praxis aus? Wie sind die typischen Probleme? Ich glaube, es ist eigentlich klar. Wenn die meisten anfangen, irgendwie zu sagen, okay, ich möchte mal meine Daten jetzt hier miteinander übereins bringen, fällt ihnen auf, dass sie sehr, sehr viele Datenquellen haben, die überhaupt nicht in Verbindung stehen, also wo keine Anbindungen bestehen. Das heißt, ich habe eigentlich immer so Insellösungen. Das ist sehr häufig so.
Echt? Glaubst du, jede Abteilung hat für sich so eine Excel-Tabelle, um sich irgendwas zu organisieren? Besten an irgendwelchen Softwarelösungen vorbei, weil es Excel ist?
Nee, das vielleicht nicht. Aber es gibt welche, die haben eine ERP, da sind die Umsätze drin, haben aber dann ein Lexware, wo die Geldeingänge überhaupt drin sind. Das aber zusammenzubringen, damit man auch wirklich die Live-Zahlen hat, das kann manchmal schon schwierig sein. Das ist
ein Beispiel. Und in 80% der Regelfälle haben genau in dem Fall die Unternehmen noch was Drittes, nämlich eine Excel-Tabelle, wo sie die Umsätze eintragen, damit sie unten einen Strich drunter ziehen, weil sie es in einem ERP-System und im Lexware nicht rausziehen wollen und sehen, so komplex ist, da fährt die berühmte Excel-Tabelle mit. Deswegen habe ich es eben so spöttisch gesagt, ich sehe das so oft in der Beratung und in der Thematik, wenn wir im Qualitätsmanagementsystem drin sind, dass ich sage, was habt ihr denn? Ja, das machen wir nochmal so für uns. Da sage ich, aber ihr könnt es doch in der Software sehen. Ja, aber das ist so kompliziert. Und ich mache das ja so gern mit Excel. Gut, also genau das schlägt genau in diese Themen rein. Du darfst halt, wenn du es vernünftig verwertbar haben willst, kannst du mit Datensilos nichts anfangen, sondern du musst zusehen, dass es genau ein Silo gibt und das ist das Unternehmen. Und da zentralisiert sich alles.
Richtig. Ja. Und diese Excel-Tabellen dürfen auch keine Basis für Auswertungen sein. Also so wie du gerade gesagt hast, wo jemand damit, von Hand damit, mal eben was reinschreibt.
Damit kennst du jetzt 80% aller Unternehmen, glaube ich.
Ja, das die Aussage tut mir leid für diese Unternehmen. Aber es ist ja einfach so. Ich meine, wo ich von Hand was reinschreiben kann, das darf nicht meine Datenbasis sein.
Das ist fehlerbehaftet.
Einmal vertippt und schon hast du ein Problem. Ja. So, und wenn du es aber wirklich aus den Systemen nimmst, dann nehmen wir, wenn es S-Firmen ist, egal, da wo du deine Zahlungseingänge hast. Und das, um das abzugleichen mit meinen Forderungen, alleine da kann ich doch nicht eine Excel-Tabelle pflegen. Nein, das muss aus den Systemen separat gezogen. Ja, machen viele, weiß ich. Aber eigentlich, du musst halt was Faktenbasierendes haben, wo wir wieder beim Thema wären.
Du brauchst eine verlässliche Datenbasis.
Genau.
Und das kann nicht als Drittes.
Das kannst du irgendwo anders
ziehen. Sorry, wenn wir das jetzt so sagen, das kann jetzt nicht als Drittes nochmal eine Excel-Tabelle als Sicherheit sein, sondern also auch das wieder Grundsatz der Dateninformation. Eine Information an der Stelle, wo sie hingehört, die richtig ist. Single Point of Truth. Du weißt genau die Information nicht einmal an einer zentralen Stelle. Weil du gerade Excel, ich meine, ziehst irgendeine Formel runter, vermischt irgendwas, da passt irgendeine Formatierung nicht. Wer hat das noch nicht gehabt, dass er irgendeine Excel-Formel gezogen hat und dann hast du irgendwo vergessen, dein Dollarzeichen zu setzen oder was auch immer und dann hast du irgendwie eine falsche Berechnung drinne. Wer hat das Thema noch nicht gehabt? Also und das genau ist halt eben die Gefahr, du faktenbasiert auswerten willst, dass du aufpassen musst, was du tust. Und da ist Excel an vielen Stellen nicht die ideale Lösung.
Ja, und dann nehmen wir es doch nochmal von einer ganz anderen Seite. Am Ende des Tages spare ich mir auch die Zeit der Aufbearbeitung.
Ja, klar.
Ja, also das ist ja auch einfach ein Thema. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat vorher immer diese Auswertung selber von Hand gemacht, weil die ERP gibt gar keine Auswertung her. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir wirklich mit dem, in dem Fall war es Power BI, haben wir dann die Datenbank von der Software angezapft und haben die Daten völlig auseinandergenommen und haben sie dann so wieder zusammengefügt, dass eben genau diese Übersichten, die bisher immer von Hand entstanden sind, dass die einfach automatisiert da waren. Und zwar immer auf den Zahlen, die da wirklich im System sind und nicht die jemand in Excel kloppt. So.
Immer.
Und das machst du, die haben das projektbasierend. Das sind keine kleinen Projekte, die da haben. Das heißt, da sind viele Zahlen und da kann überall mal ein Fehler auftreten. Das passiert aber nicht, wenn die Software das für mich macht.
Wenn es vernünftig validiert ist und du sicherlich einmal den Schnittstellen...
Aber ich habe es ja gemacht, was soll ich dir sagen?
Ja gut, dann warst du, ey Leute, was will da noch passieren?
Nein, klar, man muss danach noch kontrollieren, ob es alles passt, ja. Aber grundsätzlich, es läuft ja. Das sollte jetzt natürlich keiner machen, der so ein bisschen hobbymäßig da rumklickt und mal guckt, was passiert und danach sagt, ja hier, da habt ihr. Nein, da muss man natürlich nochmal mit 3-4 Leuten drauf gucken, ob das alles passt. Und wenn das passt, kann man sich auch drauf verlassen.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich sehe das halt mit diesem Excel-Thema. Sorry, wenn wir da jetzt so ein Stück weit drauf rumreiten. Also wir sehen halt einfach, um es mal runterzubrechen, dass sich viele Unternehmen mit diesem Thema quälen. Und über das, was wir heute besprechen, gibt es mögliche Auswege, sich von diesem Qualthema so ein Stück zu lösen und das eben automatisiert darstellen zu lassen und das so zu machen, dass es eben nachhaltig ist und auch auf der Zeit und auf die Dauer sich das einmalige Einrichten auf jeden Fall gegen die Zeit rechnet von ich mache es jeden Monat irgendwie und versuche ein Trüttel irgendwas rum. Aber auch hier wieder, man muss dann aber auch mit der Wahrheit leben können, die dabei rausfällt. Das ist eine ganz klare Kiste überall, aber das ist selbstverständlich.
Aber das ist wie im wahren Leben, man darf keine Fragen stellen, auf die man die Antwort nicht verträgt.
Genau.
Na, also da, ja, so ist es halt. So, dann weiter im Text. Wichtig ist auch, dass man, ein Problem ist ganz oft, dass es auch keine klaren Definitionen gibt. Was ist eigentlich das, was ich versuche? Auch da aus der Praxis, wir haben ja auch mal, als ich angefangen habe, das Ganze zu machen, haben wir zum Beispiel auch mal so eine Auswertung gemacht, wer ist denn jetzt aktiver Kunde? Sag mir mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt wirklich in der ERP aussieht, aber grundsätzlich kenne ich sehr viele Unternehmen, wo es so ist, du hast einen Kunden, ja, den Auftrag führst du aus, so und dann hörst du einfach monatelang, jahrelang nichts mehr von diesem Kunden. Ist der Kunde jetzt aktiv oder ist er inaktiv? Ab wie vielen Jahren ist er inaktiv? Warum ist er inaktiv? Ein Kunde muss ja nicht anrufen und sagen, ey, ich will nicht mehr mit euch arbeiten, dann ist klar, aber ansonsten läuft das ja so langsam raus. Aber man muss ja irgendwo sehen, okay, hat der Kunde vielleicht nur noch, also bei uns jetzt, ne, nur noch Lizenzen gekauft oder Hardware gekauft, hat aber keinen Service mehr in Anspruch genommen oder hat er vielleicht einfach gar nichts mehr gemacht oder. So, und das sind halt Dinge, mach das mal von Hand. Geh mal durch deine ERP und guck mal ganz genau, bei dir vielleicht, ich weiß nicht, wie bei dir die Struktur aussieht, aber bei ganz vielen Unternehmen ist das ein Problem, weil sie das gar nicht so mal eben aus dem Ärmel schütteln können. Die haben dann eine Liste von, was weiß ich, 3000 Kunden und dann müssten sie durch ihre ERP durchklicken und sagen, ja, der ist noch, der nicht oder was weiß ich. So, ich kann euch sagen, wie schnell das bei uns geht. Ein Klick.
Ja. Du musst aber dich einmal quälen und du hast genau zwei Punkte, also genau an dem Punkt hast du wieder das Thema, was wir oben gesagt haben, du musst wissen, was du haben willst. Und das ist das, was du gesagt hast. Wenn du genau an dem Beispiel bist, musst du halt einfach sagen, alle Kunden länger wie 12 Monate keinen Umsatz, gleich inaktiv. Alle Kunden länger wie 5 Monate oder in den letzten 10 Monaten keine 10.000 Euro Umsatz gleich inaktiv. Das heißt, du musst die Parameter festlegen. Du musst du musst dich einmal auseinandersetzen, du musst klare Parameter festlegen. Ab wann ist eine, also wann ist eine Bedingung wahr und wann ist eine Bedingung unwahr? Das ist ja das, was du am Ende vom Tag da rausziehst. Und das muss einmal klar sein. Und da muss man sich halt mit denen, die die Daten verarbeiten wollen, beziehungsweise die Daten haben wollen, bei deinem Ding wäre es jetzt typisch so ein Vertriebler, ja, dass man genau sagt, pass auf, hier hast du eine Liste, das sind alle Unternehmen, die im letzten Jahr nicht einen Dollar Umsatz gezogen haben, geh mal durch die Liste. Oder der Vertriebler sagt, das interessiert mich nicht. Wenn sie einen Euro Umsatz machen, machen sie einen Euro Umsatz. Also dann musst du andere Parameter definieren. Aber das muss klar sein. Du musst wissen, was du analysieren willst, damit du weißt, was du für eine Aussage triffst nach der Analyse.
Ja, ganz wichtig. Richtig. Ja. Deswegen, und das sind halt so Sachen, das muss man auch für sich einfach schon klar haben. Und das ist momentan, so erkenne ich es zumindest, ja, sehr häufig noch ein Problem.
Ja, ganz so. Klar. Das ist auch ganz klar, weil der eine sagt ja auch das wieder. Der eine sagt, für mich ist, wenn der Kunde seit 3 Monaten nichts bei uns bestellt hat, ist es ein Off-Kunde. Der Vertriebler sagt, ja, aber spätestens nach 4 Monaten müsst ihr mal gucken, ist er im Newsletter drin, müsst ihr mal anrufen, etc. pp. Und der Chef kann dann sagen, ja, also alle Kunden, die einen Monat nicht bestellt haben, sind inaktive Kunden und inaktive Kunden will ich eigentlich nicht haben, also rennen wir hinterher, weil ich vielleicht auch mein KPI auf aktive Kunden anders da gesetzt habe, wie auf Kunden insgesamt. Vielleicht mir da noch irgendwas gab. Also, ja. Und deswegen muss ich es sauber definieren und ich muss mir klar sein, was ich will. Und dann gibt es halt auch keine Ausreden mehr. Wenn ich das einmal so definiert habe und das durch ein Raster fällt und am Ende vom Tag nur 5 Kunden rumfallen, wo der Vertrieb aktiv drangehen kann, weil das die Parameter nicht gesetzt hat, ist das halt einfach nur die Menge. Deswegen klar werden, was will ich analysieren? Und was will ich tun, wenn ich den Wert nicht erreicht habe? Das ist das Thema, was wir am Anfang wieder hatten. Aber an der Stelle zeigt es, glaube ich, ganz deutlich, was ich haben will. Weil das ist eine ganz große Spannweite. Inaktive Kunden, ja, nein, kannst du spannen und kannst das Spiel spielen ohne Ende. Das kannst du an der letzten Bestellung klar machen, am Jahresumsatz klar machen, am Umsatz im letzten Quartal klar machen, am Monatsumsatz klar machen.
Aber siehst du, das ist das, was ich meinte.
1000 Parameter.
Du kannst Daten in so viele Relationen bringen oder Voraussetzungen und so dafür schaffen. Deswegen, also genau das ist es ja. Und glaub mir, das ist noch eins der einfachsten Themen, die man dahinter hat. Es ist so, also Unternehmenszahlen lassen sich, also wenn es wirklich um Zahlen geht, lassen sich so unterschiedlich auch interpretieren. Und das ist halt auch immer ein Thema. Also ich glaube, da wird es noch, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass es da deutlich komplizierter wird. Dieses inaktiv, aktiv, inaktiv, okay, da setzt man Filter drauf, das kriegt man schon hin. Aber was Unternehmenszahlen angeht, weil du hast ja immer so einen Mix aus Gutschriften, aus Storno, Retoure, was weiß ich, also jetzt so im Allgemeinen mal gesprochen, dann hast du deinen normalen Auftrag, dann hast du einen Teilauftrag. Das sind viele Zahlen, die da miteinander reinspielen, bis du ein gutes, also das richtige Ergebnis kriegst. Das macht es deutlich komplizierter. Und ist auch von ERP zu ERP völlig unterschiedlich.
Ja, vor allen Dingen bleib mal bei mir, bleib mal bei dir, um das zu machen, selbst Umsatzzahlen. Willst du Umsatzzahlen mit Hardwareverkauf haben? Willst du Umsatzzahlen mit Dienstleistungserbringung haben? Hast du vielleicht Dienstleistungen, die du monatlich pauschal abrechnest? Gehen wir mal bei mir auf die Seite. Hast du Dienstleistungen, die du monatlich pauschal abrechnest? Hast du Dienstleistungen, die du auf Stundenbasis abrechnest? Also du kannst so viele Zahlen analysieren und so viele Zahlen nehmen und du kannst das Ding so lange runddrehen, bis du selber nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Von daher musst du klar wissen, was will ich haben? Will ich eine Jahresumsatzzahl haben? Ist halt beides drin. Will ich Jahresumsatzzahl pauschal haben oder will ich Umsatzzahlen, Hardwareverkauf haben? Du musst klar wissen, was du willst, weil sonst verrennst du dich im Durcheinander. Und wie wir es eben schon gesagt haben, jede Statistik sieht anders da aus, weil jeder einen anderen Maßstab nimmt.
Genau. Ja, genau. So, dann wäre jetzt ja die Frage, um den Bogen zu spannen. Was ist eigentlich BI, Business Intelligence?
Löst mal das ganze Problem, genau. Wir reden jetzt, guck mal, ich gucke gerade, wir haben 3/4 Stunde jetzt die Uhr schon laufen und wir reden nur über Probleme und wie es nicht gut funktioniert. Jetzt erklär du uns mal bitte, wie es gut funktioniert.
Ja, also grundsätzlich erstmal, was ist BI? Also BI, das Ziel davon ist einfach wirklich, die Daten sichtbar zu machen. Also, dass man sie, wie wir gerade schon gesagt haben, dieses Faktenbasierende schaffen, dass wir uns nicht über ein Bauchgefühl unterhalten, sondern das ist einfach klar, sichtbar ist. Ich sag mal, bestes Beispiel, ich habe einen Kunden, der hat mir gesagt, ja, hier, ich kriege einmal im Jahr kriege ich eine Auswertung, dann weiß ich eigentlich Bescheid. Sag ich, okay, einmal im Jahr ist ja nicht so viel. Ja, aber reicht bei mir. Sag ich, ja, und wenn ich dir jetzt aber eine Lösung biete, wo du auf die Minute genau deine aktuellen Zahlen hast, dann hast du doch eine viel bessere Entscheidungsbasis, als du sie jetzt hast. Entweder gehst du jetzt in die Vollen und gibst schön aus und hast dann zu wenig nachher am Ende des Jahres. Oder du sparst nachher, weil du das Gefühl hast, du musst sparen, aber es ist gar nicht so. Und dann hast du den Investitionsdruck im nächsten Jahr. Also eigentlich macht es ja Sinn, dass du wirklich tagaktuell entscheiden kannst und da eine sehr gute Basis hast. Das ist so eins der Dinge. Und ich glaube, das momentan merkt man das. Diese Denke, die stellt sich auch in Unternehmen immer weiter um, dass man eben sagt, okay, wir müssen so eine Auswertung haben. Ich finde auch, und das ist vielleicht nur meine Herangehensweise, wenn ich heute einen Zettel kriege, DIN A4, und da liegen jetzt, stehen x viele Zahlen drauf. Okay, dann guckst du dir vielleicht die drei wichtigsten an, wie auch immer, und dann beiseite. So, ich könnte die Daten aber ja auch so aufwerten, dass sie farblich mit einer Skala, mit einem Tachometer, mit keine Ahnung, egal was, schön visuell dargestellt werden. Mir ist absolut klar, okay, ist grün, wunderbar, bin ich auf einem guten Weg. Da ist gerade gelb oder rot, da müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt den Bogen kriegen. So, das können ja einfach Dinge sein, die resultieren ja automatisch daraus und ich investiere gar nicht groß Zeit da rein. Ich sehe einfach, okay, da ist rot, da muss ich drauf achten. So, dann gucke ich genauer hin, weiß, was ist die Ursache dafür und woran muss ich arbeiten.
Ja, aber das einmal jährlich finde ich, naja, gut, sehr gewagt, beziehungsweise mutig.
Bis dahin.
Ich wollte gerade sagen, das könnte selbst ich nicht mehr jährlich machen, weil selbst ich oder selbst wir oder alle Unternehmen und alle, die was arbeiten, es ist auch egal, ob wir jetzt über, ich sage jetzt auch mal, das ist auch jetzt vollkommen egal, ob wir über Umsatzzahlen reden oder reden über Reklamationsquoten in der Produktion oder reden über Leads auf der Webseite oder sonst irgendwas. Das muss ich mir wesentlich häufiger wie einmal im Jahr angucken, weil ich darf die Kontrolle über meinen Prozess nicht verlieren. Und das ist ja der Sinn dieser ganzen BI-Kiste und der Sinn dieses ganzen Trackings. Eines meiner Ziele, ich will ja einen kontrollierten Prozess haben und ich will das Ziel erreichen, was ich verfolge. Und das kann ich sehr wahrscheinlich nur dann machen, wenn ich es relativ engmaschig überwache. Bedingt aber auch die Sache, was du gesagt hast, engmaschig überwachen, einmal im Monat ein DIN A4-Zettel, Schriftgröße 8, voll mit Zahlen, überwacht kein Mensch, sind wir ehrlich, sondern ich muss es in irgendeiner Art und Weise visualisiert haben, mindestens mal per Farben. Dazu muss ich wieder die Grenzwerte definieren, sind wir wieder beim KPI-Thema. Ich mache irgendwelche Tachometer, ich mache Balkengrafiken, ich mache Vergleiche zu Vormonaten oder auch das wieder interessant. Vergleiche ich mit dem Vormonat, vergleiche ich mit dem gleichen Monat aus dem Vorjahr, Quartal zu Quartal, mache ich Vorjahresquartal, dieses Jahr. Also alle diese Sachen, die müssen sauber definiert sein, damit ich weiß, was ich haben will.
Ja, deswegen, ja. Und das sind so Dinge, da hilft BI ganz sicher. Ne? Also wirklich, wie gesagt, diese also visuell darzustellen und ganz sicher objektive Entscheidungen treffen zu können. Also wirklich faktenbasierend. Zahlen kannst du nicht manipulieren. Also kannst du schon, aber dann hast du ein ganz anderes Problem.
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist schon immer so gewesen.
Ja, aber dann hast du ein ganz anderes Problem als das, ne?
Ja, bescheiß dich selbst, hast du überhaupt nichts von.
Richtig. So, also, was sind Bestandteile von einem BI? Ganz sicher die Datenquellen, alle passenden anzuzapfen, die Daten entsprechend auch so zu bekommen. Dann hast du ETL-Prozess, also das heißt, dass du diese Daten erstmal nimmst, so wie du sie bekommst. Also das ETL steht für Extract, Transform and Load. Das heißt, du bekommst die Daten also ins System oder in eine Datenbank, dann transformierst du sie zu dem, was du haben willst und Load ist das, dass du sie wieder aufbereitet, dann quasi darstellst. Ja. Mhm. So, dann das entsprechende die entsprechende Datenmodellierung ist extrem wichtig. Eine Datenbank, ich sag mal, wenn du eine Datenbank von der ERP hast, heißt das nicht, dass das gleiche Modell für deine Visualisierung auch so sein muss. Das heißt, das ist das, was ich vorhin sagte. Man muss halt immer gucken, welche Daten man in Relation bringen möchte. wie die im Verhältnis stehen sollen, wie die miteinander zusammenspielen sollen. Entsprechend muss das Datenmodell dahinter aussehen. Das werden wir heute nicht so bis in die Tiefe besprechen können. Das geht nicht, weil eine Modellierung, das ist nichts, was man eben aus dem Ärmel schüttelt. Das muss man immer auf jeden einzelnen Fall sehen. Wenn da jemand Fragen hat, gerne melden. So, und dann Dashboards und Reports. Das heißt, ich kann mir ein Dashboard aufbauen, da habe ich dann meine Filter, kann da draufklicken, kann sagen, okay, wie du gerade gesagt hast, ich möchte den Vormonat mit dem aktuellen Monat vergleichen oder für vor 3 Monaten, wie auch immer. Oder das Reporting ist halt, ich kann mir auch diese Auswertung automatisiert per Mail schicken lassen, per CSV ausgeben lassen, wie auch immer. So, und dann die bekannten Tools, logischerweise Power BI. Ich glaube, mit dem Thema, mit dem M365 und Power BI, ist das Ganze sowieso noch mal viel größer geworden. Da gibt es natürlich auch noch mal andere. Tableau, Click, Looker und Domo sind so, Looker und Domo aber eher nicht im Deutschsprach oder im deutschen Raum. Die sind eher so international. Aber die anderen drei, die kennt man in der Regel schon. Wobei ich behaupten würde, Power BI ist den allermeisten geläufig. Zumindest als Begriff.
Genau.
So, wir haben darüber gesprochen, also wie wir jetzt zur BI-Umsetzung kommen. Also was wollen wir wissen? Kennzahlen hatten wir gerade schon gesagt. Welche Entscheidungen sollen unterstützt werden? Das ist halt auch wichtig. Nicht alleine nur welche Ziele, sondern welche Entscheidungen will ich mit diesen Dingen, die ich da aufbereitet, dargestellt bekomme, welche Entscheidungen will ich damit treffen können? Das muss auch der Anreiz sein einer guten Visualisierung oder einer guten Darstellung und Auswertung. Dann die Daten. Also wir müssen Datenquellen analysieren, das heißt einmal zu schauen, wo liegen die Daten und wie zuverlässig sind sie. Das ist halt auch ein Thema, aber das ist genau das Excel-Thema, was wir gerade hatten. Ja. Zuverlässig ist ein Excel nicht, was ich selber von Hand schreibe. Zuverlässig ist eine ERP, wo die Daten automatisiert reinkommen oder wo halt, ja, eigentlich wo die Buchungen passieren, wo ich meine Aufträge schreibe, wo ich die Zahlungseingänge habe und so weiter.
Und zuverlässig sind, wenn sie eindeutig und auswertbar sind. Also auch das Thema nochmal. Ein Datensatz, genau. Ein Feld. Also auch das ist alles ein Thema, wie ich meine Daten zuverlässig mache. Ja. Okay, ja, bestanden. Also all diese Themen, oder mache ich Ja-Nein-Feld zum Ankreuzen oder per Dropdown oder was und definiere das Datenbankfeld. Das sind halt Dinge, die Zuverlässigkeit der Datensätze bringen. Kann ich mit dem Kram, was ich in dem System drin habe, was anfangen? Kann ich dem vertrauen und kann ich es auswerten?
Genau, gehört genau dazu, ja. So, dann danach kommt halt das Datenmodell aufbauen. Also da ist es halt wirklich eine einheitliche Logik zu gestalten. Wie gesagt, das ist halt auch von Visuals, so nennt sich dann nachher dieses Dashboard, darauf sind die Visuals, ne? Also das heißt, die grafischen Elemente, die dann meine Daten halt quasi aufbereitet anzeigen. Und diese Logik dahinter muss halt immer so aufgebaut sein, dass dieses Visual meine Daten auch wirklich anzeigen kann. Ja. Es bringt mir nichts, ein Tachometer meinetwegen anzuzeigen und dann steht da, da kauft diesen Monat nichts. So, das kann nicht ausgewertet werden. Das ist keine Zahl.
Genau.
So, ne? Also, so, und die Beziehung definieren. Das ist aber das, was ich gerade sagte, wenn du halt Daten miteinander in Verbindung bringen willst. Ein gutes Beispiel ist halt, wenn du einen Kunden nimmst, bringst du den logischerweise für deine Umsätze oder für irgendwas, bringst du ihn in Verbindung mit seinen Bestellungen, mit den Belegen, die dahinter liegen, und diese Belege dann wiederum mit den Produkten. Also dann kannst du dem Kunden quasi das Produkt zuordnen, du kannst sehen, wie oft wurde das Produkt gekauft, wie viel hat der Kunde gekauft, wie viel hat der Kunde von diesem Produkt gekauft und so weiter. Also man hat da viele Möglichkeiten, die Daten wieder miteinander zu kombinieren. So, und dann ist das Reporting der nächste Punkt. Also da ist halt wirklich diese visuelle Darstellung. Wie kann es dargestellt werden, damit es schnell interpretiert werden kann? Das muss das Ziel sein. Bringt nichts, die Zahlen genauso aufbereitet darzustellen wie auf einem Blatt Papier. Dann, dass es benutzerfreundlich ist. Also wirklich, dass ich benutzerfreundlich bringe ich immer in Verbindung mit intuitiv. Smartphone ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich irgendwo drauf drücke, dann weiß ich schon, also bevor ich da drauf drücke, weiß ich eigentlich schon, okay, das müsste passieren, wenn ich drauf drücke, und genau das passiert auch. So müssen optimalerweise Reports dann auch aussehen oder die Dashboards. So, und dann hast du halt so Filter, Drilldowns, Interaktivität. Also Filter ist klar, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt, ich will den Vormonat meinetwegen mit dem aktuellen vergleichen. Dann kannst du mit den Drilldowns, da kannst du halt nochmal viel tiefer, also viel weiter in die Tiefe gucken. Du hast meinetwegen jetzt, nehmen wir das Beispiel von gerade eben, du hast einen Kunden, der hat eine Bestellung. Darauf hast du nur geguckt, seine Bestellungen. So, und dann könntest du im Drilldown noch sagen, okay, die Bestellung, da waren all diese Artikel drin. Und dann könntest du noch sagen, mit einem weiteren Drilldown, okay, dieser Artikel wurde aber so und so viel mal im Gesamten verkauft. So kann man das immer weiter durchspielen und immer weiter in die Tiefe gehen. Dafür sind die da. Na, und Interaktivität ist, glaube ich, klar. Das ist halt, wenn ich einen Filter setze, dass da meine Visuals sich automatisch aktualisieren, genau, dass die farblich entsprechend angepasst werden und so weiter. Also, dass da wirklich nichts mehr manuell gemacht werden muss. So, und ein Beispiel dafür, wenn man das mal so nehmen möchte, hatte ich mir notiert, mittelständischer Händler verknüpft halt ein CRM, ERP und ein Shop-System, Webshop oder sonst was. Und daran kann er dann halt erkennen, dass er mit 20% seiner Kunden aber 80% seines Umsatzes macht. Das ist so, das sind so Erkenntnisse, die kann man halt daraus gewinnen. Das ist auch nicht unwichtig, weil nehmen wir mal so die aktuellen Zeiten, die ja nicht ganz einfach sind. Wenn jetzt ein Großkunde, der jetzt mein Hauptabnehmer ist, irgendwann sagen sollte, okay, mir geht's nicht so gut oder ich gehe andere Wege, dann bin ich sehr abhängig von dieser einen, von diesem einen Kunden. So, das heißt, ich sollte schon frühzeitig schauen, dass ich mich so breit aufgestellt habe, dass ein Absprung nicht schön wäre, dass er mir auch vielleicht wehtut, aber dass er mich nicht komplett zerstört, so ungefähr. So, und dafür sind solche Auswertungen auch wichtig. Das sollte man für sein Business, denke ich, auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben.
Und das kriegt man nicht aus dem Bauch raus. Also auch nein, da, sorry, wenn niemals. Das sind Dinge, die kriegst du nicht aus dem Bauch raus.
Du musst ja auch mal gucken, nimm doch mal jetzt einen Kunden, der kauft jetzt im Monat, ja, ist bei dir jetzt ein bisschen schwierig, aber jetzt bei uns. Wir haben einen Kunden, der kauft jetzt im Monat 500 Sachen. Meinetwegen immer so kleine Kleckerbeträge, ist ja in Ordnung. Aber ich habe einen Kunden, der kriegt genau eine Rechnung im halben Jahr, aber die ist 10-mal so hoch wie alles, was der bestellt.
Vor allen Dingen ist die Rechnung dann eine Dienstleistung und nicht Hardware-Geschäft. Also wir sind von einem Umsatz in einer ganz anderen Kiste drin. Also das musst du einfach sauber bewerten können.
Denn genau das ist es halt. Und wenn du dann meinetwegen hier jemanden hast, der, nehmen wir mal an, einmal im Jahr auf die Zahlen guckt oder gucken würde, der kriegt das ja gar nicht so mit. So, der sieht dann nachher das Gesamtergebnis. Okay, ist halt so. Ja. So, und wenn du dann nicht drauf achtest, dann oder das auch mal in die Tiefe bewertest, dann kann das immer ein bisschen schwierig werden. Deswegen, also gerade in der heutigen Zeit, es ist immer ein bisschen Unsicherheit drin. Damit lässt sich vieles gewinnen.
Es lässt sich zumindest transparent machen. Also es erwischt dich nicht eiskalt in dem Moment, wo du die Wahrheit
Michael,
hast.
Aber da haben wir ja wieder die Ziele. Genau. Du hast es ja gesagt. Auch daraus kann ja wieder etwas resultieren oder wird etwas resultieren. Wenn du merkst, also ich will keinem irgendwas unterstellen, okay, wenn man jetzt Autozulieferer ist, also Automobilzulieferer, ja, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Da hat man dann auch einen Abnehmer, einen Großabnehmer, das ist schon klar. Aber ich sag mal, in vielen anderen Bereichen hat man halt die Möglichkeit, sich dann doch breiter aufzustellen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Aber es gibt viele andere Dinge, die man da wirklich auch an Erkenntnissen draus gewinnen kann. Es muss ja nicht dabei bleiben. So, und wenn wir jetzt mal auf die Unternehmenspraxis schauen, wo können wir es anwenden? Also sicherlich im Vertrieb, du hattest es schon gesagt, Umsatzzahlen, Umsatzentwicklung, Kundensegmente, wer ist jetzt gerade mein Top-Kunde, wie auch immer. So, wir haben noch den Bereich Key Accounting zum Beispiel, für den ist es auch spannend, wie viele Gespräche hatte ich, wie sind die verlaufen, was weiß ich, um das auch für sich mal auswerten zu können, einfach zu sehen, ist die Kommunikation da gegeben oder eben auch nicht. Ne? Dann Einkauf, da kannst du zum Beispiel die Lieferantenbewertung, also ne, wie ist es so
gelaufen,
Lagerbestände und so weiter. Personal, Krankheitsquoten, Fluktuation, meinetwegen auch deine Gehaltsentwicklung, Bonuszahlungen, keine Ahnung, da gibt es viele Dinge, die man auswerten kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, Service, also IT-Services bei uns, hast du Reaktionszeiten, also die SLAs, Ticketanalysen, wurden die Tickets zur Zufriedenheit abgeschlossen, was weiß ich. Ne? Ja. Diese Bereiche kannst du damit auf jeden Fall abdecken. So, und was das Ganze noch schöner macht, als man eigentlich meint, so am Rechner, davon geht man ja immer so aus, das Schöne ist halt, diese Daten stehen zur Verfügung. Und zwar nicht nur bei mir im Unternehmen, sondern auch mobil. Wenn ich beim Kunden sitze, wir haben zum Beispiel, wir bieten unseren Kunden eine Flatrate an, eine IT-Flatrate. So, und die wird wirklich auf den Kunden speziell runter berechnet. Das machen wir einfach, damit es nicht unfair wird. Ein Kunde, der viele Dienstleistungen in Anspruch nimmt, der ist teurer für sein Verhältnis natürlich genauso wie bei den anderen, aber ich kann halt schlecht sagen, okay, kostet das. So. Und für die, die logischerweise weniger haben, wird es günstiger. So, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen eine Auswertung und die muss so sein, dass ich die beim Kunden anwenden kann. Mhm. Nicht, dass ich sagen muss, nächste Woche schicke ich dir noch ein Angebot, sondern dass man da sitzen kann und sagen kann, pass auf, das sind deine Zahlen, so und so viele Systeme hast du im Einsatz, das sind deine bisherigen Werte gewesen, wir gehen auf den Wert, damit du da bleibst und das ist deine Entwicklung über die letzten Jahre. Das kann man alles darüber direkt darstellen. Ja, das sind halt geniale Sachen. Schön transparent, schön, also nicht irgendwie jemanden nochmal in die Warteschleife stellen oder sonst irgendwas. Und vor allem schön grafisch aufbereitet. Der Kunde kann genau sehen, wo sind meine Ups und Downs, wo ist meine Linie da drin, also wo ist mein Schnitt und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das sind dann nicht nur Dinge, die man intern verwenden kann, sondern die kann man auch nach extern im Zuge der Transparenz verwenden. So, und das ohne, dass ich den Finger dafür krumm machen muss.
Hast du am Anfang mal heftig krumm gemacht, bis das stimmt, wie das, bis das System steht?
Ja, aber es läuft ja jetzt. Ja, natürlich, das ist ein bisschen was, aber man macht das ja einmal. Ja. Man hat einen gewissen Invest, keine Frage, da geht man ja auch in Vorleistung, aber man hat nachher, wenn man das erstmal in der Tasche hat und das läuft, hat man auch einfach richtig was davon. Und die Zeit holst du da hinten locker wieder raus.
Ja, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, genau.
Ja. Genau. So, dann, ich glaube, Vertrieb hattest du vorhin ja auch schon gesagt, für die ist es auch ein Riesenmehrwert, da einfach tagesaktuelle Zahlen zu haben und nicht irgendwie zu warten, bis eine wöchentliche Auswertung kommt oder so. Nein, die können da live reingucken, sehen sofort, was hier Phase ist.
Reklamationsquoten in der Produktion, Zahlen im Lager, wie oft dreht sich das Notebook, wie oft wird das USB-Kabel gedreht, also wie muss ich Bestände haben, wie oft bestelle ich beim Lieferanten nach, bestelle ich lieber öfters nach mit kleinen Mengen oder lieber mal in größere, kann ich in größeren Abständen größere Mengen reinziehen. Das sind ja alles Analysen und alles Zahlen und alles Fakten, auf deren du was organisieren kannst. Du musst es halt einfach nur wissen und zwar wissen, ohne dass das permanent kompliziert über irgendwelche, wir bleiben spöttisch, kompliziert irgendwie bei irgendwelchen Excel-Listen, die rauspfeift, sondern das muss halt einfach einen Klick machen und es muss da sein. Du musst vorher definieren, was du haben willst und dann drückst du auf den Knopf oder machst das BI auf und guckst rein und siehst halt dann eben direkt.
Genau. Das ist das. Also ein Zeitaufwand muss da auch mit reinkommen. Ja, dann Stolpersteine, technisch Datenqualität ganz sicher.
Ja.
Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Performance ist sicherlich auch ein Thema. Also wenn die Datenmengen sehr, sehr groß sind, kann das eine Hürde sein. Mhm. Auch da muss man sich dann gut aufstellen, welche Möglichkeiten man da hat, damit man da eben nicht Gefahr läuft, dass es nicht läuft. Aber das ist das, was wir ganz zu Anfang, was ich ja sagte mit dem Datenmüll und dem Datenwert, dass man den erkennt. Weil dann könnte man sich die Daten, nur die Daten, die man auch wirklich braucht, aus dieser Datenbank extrahieren, in eine andere Datenbank schreiben.
Noch viel verrückter. Die Daten, die ich nicht gebrauchen kann, muss ich erst gar nicht erheben und die muss ich erst gar nicht speichern.
Jein. Es ist ja immer die Frage, also wenn du jetzt eine ERP hast und du bist jetzt ein super großer Anbieter für, was weiß ich, lass es Adidas sein oder wie auch immer, bei denen wird es wahrscheinlich, oder Nike, um jetzt mal einen Klamottenhersteller zu nennen. Aber wenn die das haben und die brauchen, also du erfasst ja logischerweise Daten. So, ja. Und diese Daten, die können, das können ja auch Daten sein, die für dich nachher in der Auswertung gar nicht mehr relevant sind. Du brauchst sie zwar im Verlauf, aber irgendwann werden sie ja unrelevant. So, und das ist halt etwas, das kann durchaus sein. Also eine ERP fragt dich ja für den laufenden Prozess etwas ab, Aber sie löscht die Daten ja nicht, nachdem der Prozess abgeschlossen ist.
Ja, wo ich bin, wir driften ab. Wo ich bin ist, wenn du sie nicht für die Erfüllung vom Auftrag brauchst und du brauchst sie nicht für deine Auswertung im ERP-System, für deine Auswertung im BI, dann musst du sie auch gar nicht erfassen.
Wenn ich es für beides nicht brauche, hast du recht.
Klar. Du verstehst, was ich meine. Ich brauche es nicht für den Auftrag, ich brauche es nicht für die Statistik, dann lasse ich es weg.
Ja.
Also,
ja,
das
für
ist
beides
so die
hast du
Sache,
absolut
wo ich hin
recht.
Bin. Zweck der Datenminimierung, was du nicht brauchst für deine Arbeit, speicher es erst gar nicht. Also fang nicht an, wir sind ja bei dem Thema Datensammler und ja, die Daten, die ich wirklich brauche, sammeln nicht auf Teufel komm raus alles, sondern sammeln nur das, was du brauchst und bearbeite nur das, was du wirklich brauchst.
Genau. Ja, mir ging es gerade nur darum, dass man auch da nochmal eine Trennung drin haben kann. Ja. Du hast halt deine ERP und kannst nachher, aber weil du die Daten im BI nicht brauchst, kannst du sie da rausfiltern und nimmst dir nur die Daten in eine Datenbank, die fürs BI da ist, und zwar nur die relevanten Daten.
Passt, bin ich dabei. So, da bin ich dabei.
Gut. Also das ist das. Und Sicherheit und Berechtigung ist sicherlich immer ein Thema. Sicherheit,
super,
ganz klar. Berechtigung hatten wir gerade auch drüber gesprochen. Ja. Man muss da ja sehen, das sind ja auch wirklich, wenn sie für mich als Unternehmen extrem wichtig sind, sind das natürlich die Daten, mit denen ich auch am angreifbarsten selber bin. Natürlich nicht, wenn ich jetzt technische Zeichnungen habe, ja, die werden nicht ins BI eingelegt, das ist schon klar. Die sind dann auch entscheidend, aber meine Unternehmenszahlen sind immer kritisch. Also kritisch als Daten zu betrachten. Und dementsprechend muss man da auch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen treffen. Ja. Organisatorisch, ja, haben wir, glaube ich, immer das gleiche Widerstand. Also zum einen aus dem Team heraus kann sein, weil sie das Know-how nicht kennen, sie kennen sich mit dem Thema nicht aus, das ist ja neu. Aber das haben wir, glaube ich, immer so. Ja. Also das ist in jedem Bereich so. Dann, was immer ein bisschen schwierig sein kann, ist diese Abhängigkeit von einzelnen Personen. Also sprich, es gibt ja ganz viele Unternehmen, die dann sagen, hey, die Aufbereitung der Daten, das macht die Person.
Das macht Günni. Günni macht bei uns Daten.
Genau, aber irgendwann wird es
der Datengünder, ja.
Genau, und wenn es gut läuft, macht es irgendwann keine Person mehr.
Ja.
Die Daten sind da. Ne? Also da kann derjenige, der so gar nichts damit zu tun hat, kann sich die Daten aber trotzdem daraus ziehen. Und damit ist es ja dann am einfachsten. So, und es kann auch manchmal immer so ein Thema sein, dass man einen Widerstand gegen Transparenz bekommt. Also dass die ein oder andere Person im Unternehmen nicht möchte, dass es so transparent wird. Das gibt es tatsächlich auch. Habe ich auch schon, schon kennengelernt.
Sind wir aber auch wieder bei einem Transparenzthema und wir sind bei einem Thema, welche Daten will ich erfassen und was mache ich mit den Daten, die ich habe? Also für mich triggert da jetzt gerade Krankheitstage. Das hast du eben oben gebracht, da habe ich schon ganz kurz, sagen wir nichts. Natürlich interessiert dich im Unternehmen, in einem BI, Anzahl der Mitarbeiter und Anzahl der Krankheitstage. Also wie viele Tage theoretisch können alle meine Mitarbeiter abzüglich, können ich als Manntage im Unternehmen zur Verfügung haben und wie viel Prozent der Manntage habe ich Ausfall, weil ich Krankheiten habe oder Ausfälle der Mitarbeiter, habe ich mich noch pauschaler ausdrücken. Das ist aber was ganz anderes, als wenn du jetzt guckst, wir hatten eben Günni für die Datenanalyse, wenn du dir in der Analyse wieder Anzahl der Krankheitstage in der Statistik für den Mitarbeiter auf den Kopf anguckst. Also du musst irgendwann einen ziemlich harten Cut machen, wie tief gehe ich in die Analyse und was lasse ich zu? Weil sicherlich will keiner das haben oder eine Leistungsanalyse, wie viel Calls, bleibt bei dir oder bei mir, wie viele E-Mails wurden verarbeitet, wie viele Calls wurden gemacht, wie viele Aufträge wurden innerhalb von 24 Stunden geschlossen, wer hat die meisten Aufträge da liegen, die länger älter wie 7 Tage sind, etc. pp. Das sind ja alles Dinge, wo Mitarbeiter logischerweise einen Widerstand drüber haben, aber was du ja erstmal als Unternehmen gar nicht haben willst an dieser Stelle, wo du sehr, sehr sensibel sein musst, ob du die überhaupt verarbeiten darfst, das ist ein anderes Thema rechtlich, lassen wir hier raus, aber du musst halt gucken, wie grob du das brauchst. Und da muss man halt einfach auch in der Datenqualität und in der Analyse schon gucken, dass man einfach sagt, mich interessiert halt die Gesamtsumme. Sprich, ich arbeite hier an der Stelle nicht mit einem Datensatz, der am Ende vom Tag auf den Mitarbeiter rückführbar ist oder auf den Tag, wo der Mitarbeiter gearbeitet hat, sondern ich passe das immer pauschal aufs Unternehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig, was man dann den Mitarbeitern auch transparent mitgeben muss, um halt eben die Angst vor der Transparenz zu nehmen. Und das ist so ein Thema, was ich dann auch schon mal habe und sehe.
Ja, genau. Ja, dann ist es, glaube ich, wichtig, ja, es ist ein bisschen das, was wir gerade ja angeschnitten haben, dass Führungskräfte auch lernen müssen, mit diesen transparenten und offenen Zahlen umzugehen haben. Ne? Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt, weil manchmal, so das ist so meine Erfahrung, verstecken sich die einen oder anderen auch hinter der Masse. Und wenn dann irgendwie dann doch mal, das muss ja nicht auf die einzelne Person sein, aber selbst wenn es auf eine Abteilung ist, dass das dann mal ein bisschen schwierig werden könnte. Also, dass man da sich nicht am Pranger gestellt fühlen möchte oder wie auch immer. Ne?
Und stelle keine Frage, halt, wo du die Antwort nicht hören willst. Das ist das, was wir einleitend gesagt haben. Ist immer wieder ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist halt einfach, du musst dir klar sein, wenn du mit faktengestützten BI-Daten arbeitest, also wenn du das durchziehst, das ist cool fürs Unternehmen, aber es kann Transparenz und Ehrlichkeit kann manchmal wehtun. Das ist wie immer im Leben, an dieser Stelle auch, das kann manchmal wehtun, zumindest im ersten Schritt.
Deswegen, also das ist immer ein bisschen schwierig, wobei ich glaube, wenn man den Mehrwert dann auch wirklich gut darstellt, das ist halt extrem wichtig, dass man das auch macht, dass man wirklich eher die positiven Dinge daran sieht und dann die Angst vor den möglicherweise negativen, wie gesagt, man muss immer gucken, wie man die Daten dann auch darstellt, dass es eben gar nicht diese negativen Punkte gibt. Also nicht falsch verstehen, Zahlen müssen genannt werden, weil Zahlen sind so, wie sie sind. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn es dann wirklich auf den Kopf runtergeht, so stellt man es dann nicht dar, damit man nicht einen Einzelnen am Pranger stellt. So, dann ist eigentlich für die meisten das schon soweit in Ordnung. So, und kulturell muss man halt auf jeden Fall auch umstellen, das hattest du vorhin auch gesagt, vom Datensammeln dann wirklich einfach nur zur Datennutzung, also wirklich nur erheben, was brauche ich wirklich und nicht einfach sinnlos lauter Daten sammeln und irgendwann gucken wir mal, was wir damit machen. In den meisten Fällen werden sie gelöscht, aber ja. So, wie starten wir also jetzt am einfachsten, ganz klein? Es macht absolut keinen Sinn, immer den großen Wurf zu versuchen. Also sich vorher Gedanken zu machen über 1000 Bereiche, sondern schnappt euch einen Bereich, der gerade in dem Augenblick entweder am einfachsten ist, damit man einen Einstieg hat, also wo man weiß, meine Ziele da sind gar nicht, also die Hürde, um das Ziel zu erreichen, ist nicht so hoch, dass man überhaupt in diesen Bereich reinfindet. Oder man nimmt sich halt da, wo der Schmerz gerade am größten ist, wo man so den größten toten Winkel hat, so möchte ich es mal sagen. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit, um eben da den Einstieg zu finden.
Ich würde den Einstieg finden, glaube ich, in ein Thema, was ich sonst gut unter Kontrolle habe, weil ich dann sehr gut schon mal reflektieren kann und kann gucken, ob das BI, was ich mir ausgedacht habe und das, was ich mir ausgedacht habe und das, was ich programmiert habe und mir konfiguriert habe, verwertbare Informationen liefert. Ja. Also verstehst du, was ich meine?
Wenn ich was habe,
womit ich starte, um warm zu werden mit dem Ganzen, um zu gucken, wie komme ich in das Thema rein, wie mache ich so die ersten Steps in Power BI, dann würde ich am Anfang was nehmen, was ich auch ohne BI erstmal sehr gut unter Kontrolle habe, um zu gucken, ob mein BI die vernünftigen Daten liefert und ob das eine verlässliche Quelle ist. Und wenn ich weiß, ich habe das dann weiß ich, wie das Konzept ist, wie der Aufbau funktioniert und dann kann ich anfangen, rüber zu skalieren in interessantere Dinge.
Okay, ich glaube, da sind wir gerade, ja, hast du recht. Das würde ich auf jeden Fall auch so machen. Ich würde mir immer nur einen Prozess nehmen, den ich momentan manuell ausführe. Zum Beispiel über eine Excel-Tabelle.
Ja.
So, dann kannst du dir einen Bereich nehmen, der recht einfach noch ist, wo nicht so ein Riesenaufwand dahinter steht, damit man da den Einstieg hat. Du hast ja dann deine Gegenprüfung über das, was du bisher immer gemacht hast. So, dann hast du da, also da wird man den schnellsten Einstieg haben.
Genau.
So, dann, Feedback-Schleifen sind, glaube ich, extrem wichtig. Team mit reinholen, die damit arbeiten, immer wieder nachfragen, hey, wie sieht's aus? Funktioniert's? Ist das so, wie du dir das vorstellst? Können wir noch was verbessern? Irgendwann wird man an einen Punkt kommen, wo alle sagen, ey, cool, genau so habe ich es gebraucht, dann ist fertig. So, aber es ist halt wichtig, die Leute mit reinzunehmen, wie in jedem anderen Thema auch, damit sie sich auch selbst in dem ganzen Thema verwirklichen können. Am Ende des Tages arbeiten die ja mit den Themen oder mit den Bereichen oder mit den Visuals, mit den Dashboards, wie auch immer. Und da muss es dann halt auch passen. So, und das führt dann auch dazu, wenn man das gut macht, alle in diesen Prozess mit einbindet, wird man diese als Fans des ganzen Produktes oder der Lösung dann auch dazu gewinnen. Also ob es jetzt die Nutzer selber sind, die wahrscheinlich sehr schnell sagen werden, hey cool, ich brauche das jetzt nicht mehr von der Hand machen. Oder eben auch die Entscheider, die sagen, okay, ich brauche aber nicht mehr fragen. Ich habe die Sachen sowieso schon auf dem Tisch liegen, ohne dass es jemand anfassen muss. Ich habe es also viel schneller. Die Leute werden sehr, sehr schnell einen riesen Mehrwert für sich selber erkennen und hinter der Lösung stehen.
Die Sache ist,
immer bis
die Sache
zu einem gewissen Grad, wie wir vorhin gerade schon festgestellt haben.
Richtig cool ist, wenn sie Mitarbeiter zur Challenge nehmen. Wenn sie ihren Tacho, beim Tacho, wenn sie ihren Tacho sagen, mit Tacho kommt jetzt nicht unter dunkelgrün oder irgend sowas, oder der kommt nicht unter 80%, oder wir verzauen uns jetzt nicht die Antwortquote mit einem 24-Stünder drin, sondern wir sehen zu, dass wir selber, also in dem Moment, wenn das ganze Ding zu einer Challenge wird, weil das Dashboard und das Ganze so aufgearbeitet wird, dann hat es noch viel, viel mehr Effekte, wie die es eigentlich haben soll. Weil dann kriegst du Seiteneffekte rein, die richtig cool sind. Und auch das habe ich schon gesehen in Unternehmen, wo du halt eben Monitore hast, wo die Zahlen oben schwanken und wo die Zahlen stehen, wo halt einfach die Challenge ist, unter den Mitarbeitern genau das zu kriegen und das nicht zu kriegen. Nur als Beispiel.
Wo hast du das denn gesehen?
Ja.
kommt mir gerade so bekannt vor.
Echt?
Ja. So, ich glaube, da brauchen wir jetzt dann nicht mehr weiter drauf eingehen. Grundsätzlich ist, denke ich, klar, was da möglich ist, was da möglich sein sollte, wozu das ganze Thema eigentlich da ist. Ich sag mal so, für die Zukunft, was sicherlich immer mehr ein Thema sein wird, ist, dass es kein ITler geben muss später, um einen Einstieg zu haben, um das ganze System erstmal klar zu haben, um Datenquellen auch anzuzapfen, dafür vielleicht ja schon noch oder sehr wahrscheinlich noch, aber dann nachher, wenn die Daten bereitstehen und es darum geht, diese Auswertung wirklich auch dann darzustellen, dafür braucht man in der Regel den ITler nicht mehr. Wenn man weiß, wie das Tool funktioniert, werden die Teams oder die einzelnen Personen dann auch selber Auswertungen darstellen können und werden dann ihre Daten entsprechend aufarbeiten. Das ist halt eine super Sache, dass wenn man da auf Zack ist von Anfang an und das immer weiter fördert, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden und dann ist es so ein Selbstläufer. An die Stelle muss man natürlich erstmal kommen. Ja. Aber wenn man da ist, dann wird es nachher sehr, sehr entspannt und nochmal, es ist faktenbasiert.
Ja.
So, und wenn man dann das Ganze nochmal kombiniert, das ist etwas, das können wir heute nur in einem ganz kleinen Umfang, wird aber in Zukunft immer interessanter, wenn man noch die KI anbindet, die dann nachher auch Prognosen ausspucken kann. Prognosen sind natürlich immer schwierig und ich glaube, dass die Zeiten gerade dafür nicht immer genau die richtigen sind, um das zu machen. Aber es wird später so sein. Wenn ich eine Datenbasis habe über 10 Jahre, kann ich in etwa abschätzen lassen durch die KI, wo die Reise hingeht, wo das größte Potenzial ist oder wie auch immer. Das wird schon irgendwann dann möglich sein. Müssen wir mal gucken, wie schnell das geht, dass es auch wirklich gut ist. Wie gesagt, gerade die wirtschaftliche Lage ist ja nicht ganz so einfach. Deswegen glaube ich, ist es momentan etwas schwierig. Ja, und dann soll es eigentlich damit schon aus meiner Sicht gewesen sein. Ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr da Interesse habt, wirklich meldet euch. Auf der einen Seite, Michael kann aus datenschutztechnischen Gründen, er hat es ja gerade schon angeschnitten, was so eben die Geschichte, was Personaldaten angeht und sowas, da kann er euch sicherlich helfen oder unterstützen, Infos geben, wie auch immer. Genauso was die Daten, ich meine, Unternehmer ist er ja auch am Ende des Tages, wie Daten auszuwerten sind und so, da kann er euch sicherlich auch Infos geben. Und auf der anderen Seite, technisch kann ich das sicherlich auch tun. Das heißt, wenn ihr Fragen zu dem Thema haben solltet, meldet euch gerne.
Ja. Spannendes Thema.
Ja, definitiv. Und das, was ich daran einfach super spannend finde, ist, dass man damals immer, also man sagt ja bei solchen neuen Themen, ja, das ist eher was für die Größeren. Nee,
ich glaube, das ist für alle.
Das ist
eher für klein interessant, weil du als klein viel agiler sein darfst und viel agiler bist. Und wir haben eben so salopp gib uns 5 Minuten, wir haben eh schon gnadenlos überzogen. Wir haben eben so salopp drüber gesprochen mit, ist es eine Dienstleistung oder ist es eine Hardware, die du verkauft hast, die mal einen Umsatz generiert hat? Wenn du dir über eine BI das vernünftig auswertest und ziehst dir richtige Statistikzahlen raus, dann kannst du nachher auch sagen, ich lenke meinen Fokus mehr auf das Geschäft, was stärker läuft. Oder kannst sagen, ich sag mal, Hardware schwächelt, nur mal ein Beispiel, Hardware schwächelt und dann kannst du entscheiden, wenn das schwächelt, will ich es wegkriegen, fokussiere ich mich auf Beratung. Oder wenn das schwächelt, ich will weiter Hardware verkaufen oder ich will weiter Projektmanagement machen, dann muss ich halt gucken, dass ich genau in dem Bereich wieder hochpushe. Aber du hast eine saubere Entscheidungsfindung und hast eine tolle Sache, wie du dein Unternehmen faktenbasiert steuerst und Zahlen lügen eben nicht, wenn sie richtig eingegeben sind und wenn es passt. Und das ist halt ein super Ding, das schlägt jedes Bauchgefühl. Und das ist eine super wichtige Sache. Und es geht inzwischen halt so einfach. Gerade du hast das gesprochen mit Power BI in einem 365er-Paket drin, ist durchaus eine Option, dass ich mich raussuchen kann, um halt eben Daten zu zentralisieren oder zentralisiert zu verarbeiten und eben nicht anzufangen mit Excel. Jawohl.
Bevor wir jetzt sagen, ja, hier ist im 365-Bereich, ja, bitte mit Lizenz.
Ja, natürlich. Wie immer.
Also die Power BI-Lizenz brauchst du separat. Mhm. Ja. Also um es anzugucken, brauchst du keine, aber um dir wirklich dann nachher die Dashboards zu bauen und so, dafür brauchst du eine Lizenz.
Ja, aber ist wie immer.
Aber steht ja in keinem Verhältnis am Ende des Tages, was man an Zeitersparnis hat. Ja.
Na? Sehr gut.
Ja, Michael.
Gnadenlos gerissen die Stunde.
Ist nicht schlimm. Nach dem Urlaub bin ich ja auch voll da.
Ach so. Gut. Dann werden wir das aber jetzt trotzdem, wenn du nichts dagegen hast, würden wir es beenden.
Ja, jetzt ist ja auch nichts mehr zu sagen.
Jetzt ist super, jetzt hast du alles klar. Ich sage vielen lieben Dank. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin hoffen wir auch, dass der Sommer zurück ist. Aktuell könnte es was werden, wenn ich nach draußen gucke. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich sage schon mal Tschüss und Grüße aus Wetzlar. Bis dahin, macht's gut.
Ja, von mir auch. Besten Dank fürs Zuhören. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn Interesse ist, meldet euch. Ansonsten folgt, teilt, kommentiert auf Social Media, auf allen Plattformen, hört euch den Podcast auf allen möglichen Plattformen an. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder zur Folge 50. Und ja, bis dahin alles Gute. Besten Dank, Michael. Bis dahin. Ciao.
Tschüss. We'll be right back.